Stellen Sie sich vor, Sie stehen im Supermarkt an der Kasse und plötzlich geht nichts mehr. Sie können Ihr Portemonnaie nicht aus der Tasche ziehen und Sie können nicht mal sprechen, um der Person hinter der Kasse zu sagen, was passiert ist. Sie haben einen Schlaganfall erlitten. Ein Schlaganfall verändert das Leben von Menschen von einem Moment zum anderen. Manchmal kommen die Veränderungen aber schleichend. Bewegungen werden unsicherer, das Gehen wird schwieriger, Betroffene verlieren Stück für Stück ein wenig ihrer Selbstständigkeit. Die Genesung dauert lange. Patientinnen und Patienten müssen vieles, das vorher selbstverständlich war, von Grund auf neu lernen, sprechen, die Arme bewegen, gehen. Und jetzt stellen Sie sich vor, man könnte in der Rehabilitation nicht nur Training benutzen, sondern man könnte auch im Schlaf sich rehabilitieren. Genau das wird an der universitären Medizin derzeit geforscht. Willkommen bei Daten, Diagnosen, Durchbrüche. Mein Name ist Beat Glocker und wie immer ist unsere Gastgeberin Frau Professor Beatrice Beck-Schimmer. Sie ist Direktorin der Universitären Medizin Zürich, UMZH. Das ist der Zusammenschluss der Universität Zürich, der ETH Zürich und den vier universitären Spitälern. Frau Beck-Schimmer, die universitäre Medizin unterstützt die Forschung, welche sich mit der Rehabilitation nach Schlaganfall beschäftigt. Warum ist das wichtig?
Der Schlaganfall, das ist eine sehr häufige Erkrankung, betrifft nicht nur Männer, auch Frauen, das ist auch noch wichtig, und ist natürlich von großer gesellschaftlicher Relevanz. Warum? Einerseits ist das eine Beeinträchtigung der Lebensqualität, also Leute können eben zum Teil nicht mehr gehen oder müssen das wieder neu lernen, sind sprachlich beeinträchtigt und, oder. Und das hat einen Impact auf die Lebensqualität. Das betrifft nicht nur die Person selber, sondern auch ihre Familie, ihre Familienangehörige, Freunde. Und dann ist das Ganze natürlich auch von gesellschaftlicher Relevanz. Und deswegen denken wir, dass das ganz wichtig ist, dass wir hier versuchen, die Forschung zu unterstützen.
Forschung unterstützen, ganz konkret, was leistet die UMZH dabei?
Die Universitäre Medizin Zürich hat sich zum Ziel gesetzt, die Behandlung von Patientinnen und Patienten jetzt ganz übergeordnet gesehen zu verbessern. Das heißt, viel individueller eine Diagnose zu stellen oder eben eine Therapie auszugestalten. Das heißt, wir möchten gerne präziser werden, die Präzisionsmedizin unterstützen. Und eben, ich gebe jetzt das Beispiel der Neurorehabilitation, dass man nicht sagt, okay, das ist einfach allgemein, schlagen wir diese Therapie vor, sondern wirklich runtergebrochen, vielleicht auf eine Gruppe, kleine Gruppe oder sogar auf den Patienten, auf die Patienten bezogen, was man da machen könnte, sodass diese Person am meisten profitiert.
Das ist ja das Ziel, wie ich das richtig verstanden habe, von dieser Förderaktivität der UMZH, dass es eben nicht nur für die Forschung, sondern auch direkt die Erkenntnis gleich wieder zurück zu Patientinnen und Patienten fließen.
Ja, das ist sehr wichtig. Wir betreiben sehr viel Forschung in vielen Bereichen. Das Ziel ist wirklich der UMZH, wie Sie richtig formuliert haben, dass wir eben versuchen, eine Translation anzugehen, oder? Dass wir wirklich sagen, das muss am Schluss oder soll, diese ganzen Investitionen, die Forschung, die Resultate müssen nachher zwingend bei den Patientinnen und Patienten landen. Und bei dieser Gelegenheit können wir natürlich auf diesem Weg unglaublich viel Daten sammeln. Und in diesem Zeitalter, wo wir eben diese Präzisionsmedizin haben, Big Data, den Umgang lernen oder jetzt unterstützt werden mit künstlicher Intelligenz, dass wir hier dieses Momentum auch nutzen und das versuchen zu fördern, dass wir da nochmal einen höheren Gewinn haben. Jetzt nicht nur für hier am Standort Zürich, sondern dass man da Anschluss findet auf nationaler oder internationaler Ebene.
Und diese Themen wollen wir jetzt vertiefen. Es geht also um Rehabilitation nach Schlaganfall, es geht um Big Data, es geht um individualisierte Therapien. Wir sprechen heute mit Professor Reto Huber. Er führt in Zürich ein Projekt durch, das sich mit all diesen Themen befasst. Reto Huber ist Professor am Kinderspital Zürich und Teil eines großen Projekts, welches sich mit der Erforschung einer neuen Methode bei der Rehabilitierung von Schlaganfallpatienten befasst. Reto Huber, worum geht es genau bei diesem Projekt?
Dieses Teilprojekt befasst sich vor allem damit, dass wenn wir Rehabilitation haben, ist das ein intensives Training, das, wie Frau Beatrice Beck-Schimmer schon erwähnt hat, personalisiert ist. Das aufwendige Training führt aber dazu natürlich, dass die Patienten sich ermüden, sie brauchen Erholung.
Also sie trainieren auf Laufbändern oder
auf Laufbändern zum Beispiel, sehr intensiv, über Stunden zum Teil, lernen sehr viele neue Sachen dabei. Bewegungen, Abläufe, Bewegungsabläufe. Wir fokussieren uns ja auf den Gang, also ein ganz spezifischer Teil der Rehabilitation. Und unser Teilprojekt geht eigentlich darum, zu schauen, ob wir den Schlaf, die Zeit nach dem Training nutzen können, um das Gelernte zu verfestigen, zu verbessern, sodass die Rehabilitation eigentlich effizienter wird, nachhaltiger wird, vielleicht auch länger anhalten.
Also verstehe ich richtig, lernen im Schlaf? Oder was ist genau das Ziel?
Nur teilweise, oder? Weil gelernt wird schon während dem Training, wo die neuen Abläufe trainiert werden, computerunterstützt mit neuesten Verfahren. Aber eigentlich geht es darum, das Gelernte nachher so zu verfestigen, so zu bearbeiten, eigentlich, dass es auch nachhaltiger wird, länger anhaltend wird, vielleicht auch optimiert wird, weil vielleicht die Abläufe während dem Training noch nicht so optimal sind und wir wissen, dass im Schlaf, in dieser Zeit, wo wir eben offline sind, genau solche Vorgänge passieren.
Das heißt eigentlich, dass Schlaf nicht einfach nur dazu dient, um die müden Beine oder die müden Muskeln zu erholen, sondern ganz andere Funktionen hat.
Genau, weil die müden Beine erholen, da kann man auch aufs Sofa liegen und die Beine hochlagern und sich so erholen. Aber wir wissen, dass es Vorgänge gibt im Gehirn, die eben nur während dem Schlaf so ablaufen können. Und da setzen wir eigentlich an mit unserer Forschung.
Ein bisschen konkreter, was sind das für Vorgänge?
Ich glaube, für diese Rehabilitation sind es zwei Funktionen, die ganz klar mit dem Schlaf assoziiert sind. Die eine Funktion ist vielleicht vereinfacht dargestellt eine Aufräumfunktion. Also die stellt sicher, dass wir eigentlich immer eine Lernkapazität vorhanden haben, dass wir immer neue Sachen lernen können. Und Sie können sich vorstellen, bei einem Training, wo sehr viele neue Vorgänge gelernt werden müssen, ist das essentiell, dass Sie immer jeden Tag wieder neue Informationen, neue Abläufe lernen können. Das ist die eine Funktion. Die andere Funktion hat mehr damit zu tun, dass Gelerntes eigentlich verfestigt, konsolidiert, wie wir das sagen, werden muss. Also dass das auch nach Monaten und Jahren wieder abgerufen werden kann. Und auch hier wissen wir, dass im Schlaf ein Vorgang passiert, wo dieses Gelernte immer wiederholt wird, über x 100-fach sehr wahrscheinlich. Und dadurch werden diese gelernten Inhalte verfestigt, sodass sie nachher besser und länger anhaltend abgerufen werden können.
Und wie können Sie oder wie versuchen Sie jetzt, das Gehirn so zu stimulieren, dass es diese Verfestigungsprozesse intensiver oder effizienter macht?
Wir wissen wiederum aus sehr breit aufgestellter Forschung, dass insbesondere der Tiefschlaf für beide diese Vorgänge sehr wichtig ist. Und was wir mit unserer Methode versuchen, ist, die Qualität des Tiefschlafs zu verbessern, also eigentlich den Schlaf tiefer zu machen. Das ist unser
Sie geben Medikamente.
Ansatz. Wir geben keine Medikamente, da unterscheiden wir uns. Genau, das wäre eine Möglichkeit, wobei man ganz klar sagen muss, dass die heutigen gängigen Medikamente sehr wahrscheinlich nicht einen natürlichen Tiefschlaf induzieren und deshalb für zumindest diesen Ansatz nicht sehr geeignet sind. Wir verfolgen einen Ansatz, der mit akustischer Stimulation zu tun hat. Also wir spielen Töne während dem Schlaf ab, die sehr präzise, sehr kurz und natürlich so im Volumen angepasst sind, dass die Personen nicht aufwachen, weil dann hätten wir genau den gegenteiligen Effekt. Aber diese Schlafrhythmen, die eigentlich unterstützen und so den Schlaf vertiefen und die Qualität verbessern.
Also es sind keine Töne, wie man es vielleicht so von Hundepfeifen oder von Walgesängen kennt, die viel zu hoch oder viel zu tief sind, dass wir sie nicht hören. Die Töne sind hörbar, verstehe ich das richtig?
Die Töne sind absolut hörbar. Es ist so ein rosarotes Rauschen, wie man sagt, ein Pink Noise, ein sehr breites Spektrum. Die sind sehr kurz, also nur 50 Millisekunden. Man hört sie schon, aber man muss schon genau hinhören, um das wirklich bewusst wahrzunehmen.
Es klingt irgendwie noch ein bisschen nach Voodoo für mich. Wie kann man mit solchen kurzen Tonimpulsen das Gehirn anregen, zum Gelerntes zu verfestigen? Wie funktioniert das?
Vielleicht muss man da etwas ausholen. Dass der Tiefschlaf ist so charakterisiert, dass da die Neuronen, die Hirnzellen, praktisch synchron über den ganzen Kortex, über das ganze Gehirn, immer wieder an- und abgeschaltet werden. Die produzieren also so ganz langsame Tiefschlafwellen. Man nennt diesen Schlaf auch langsamwelliger Schlaf, also wo so ganz langsame Hirnstromwellen auftreten. Und was wir jetzt machen, wir nutzen eigentlich mit diesen Tönen genau dieses Phänomen aus, indem wir wie mit einem Metronom diesen Takt vorgeben. Also wir spielen die Töne synchron zu diesen auftretenden Wellen an und können dadurch die Synchronisierung verbessern und damit den Schlaf vertiefen. Ein Beispiel, das, glaube ich, sehr einleuchtend ist, ist wie bei einer Schaukel, oder wenn man ein Kind zum Schaukeln bringt, wenn man das synchron macht und immer im richtigen Moment anstößt, dann wird die Schwingung größer. Wenn man das natürlich nicht so gut macht, dann kann es auch passieren, dass es zu einem Stoppen kommt. Und wir versuchen also eigentlich dieses Hin- und Herschaukeln der Hirnaktivität zu verstärken und dadurch verbesserten Tiefschlaf zu induzieren.
Schönes Beispiel mit der Schaukel. Man gibt immer im richtigen Moment den Impuls und versetzt das Gehirn so in eine Schwingung oder verstärkt die Schwingung und das Ganze wirkt dann wie ein Metronom. Versteht man, warum denn so ein akustisches Metronom, so ein Anschieben der Schaukel, das Verfestigen des Gelernten verbessert?
Wie genau die Funktion der Töne ist, um das zu machen, versteht man nur sehr rudimentär. Das ist auch ein Teil unserer Forschung, um das besser zu verstehen. Was man aber besser versteht, welche Mechanismen der Tiefschlaf hat, um genau diese Funktionen auszuführen. Das versteht man relativ gut. Und wir machen eigentlich nichts Unnatürliches, würde ich jetzt mal sagen, sondern wir verstärken eigentlich einfach das, was vorhanden ist und damit natürlich auch die damit assoziierten Funktionen.
Also Sie nutzen eigentlich einen Mechanismus oder einen Effekt, den man gar nicht genau versteht, aber man versteht, was es am Schluss bewirkt. Genau. Wir müssen vielleicht an dieser Stelle einfügen, Reto Huber, dass Sie selbst in diesem Projekt nicht mit Patientinnen oder mit Patienten arbeiten. Wie ist Ihre Arbeit genau vorzustellen?
Ich persönlich arbeite nicht mit den Patienten und mein Studienteam ist schon auch direkt mit den Patienten involviert, indem dass sie nämlich schauen, dass diese Schlafstimulation, sage ich jetzt mal, jede Nacht nach dem Training auch stattfindet. Unser Projekt läuft über 3 Wochen Rehabilitationstraining, ein sehr intensives Training. Und da geht es darum, wirklich jede Nacht dann mit unseren Technologien das so einzustellen, dass diese Stimulation auf den Patienten abgestimmt abläuft. Vieles ist davon automatisiert, aber natürlich ist das Studienteam trotzdem da und unterstützt die Patienten bei diesem Vorgang. Die Patientinnen sind nicht bei uns im Spital, im Kinderspital Zürich, wo ich beheimatet bin, sondern in Vitznau, im Cerneo, das eine Institution ist, wo diese Rehabilitationsabläufe in Perfektion vorhanden sind und wir eigentlich mit unseren Geräten da diese Schlafvertiefung durchführen.
Es stellt sich mir noch die generelle Frage, warum Sie als Wissenschaftler, der sich vor allem mit Kindern beschäftigt, sich jetzt mit Schlaganfallpatienten befasst, die ja eher fortgeschrittenen Alters sind.
Ich glaube, die Parallelen oder was uns vor allem aus der Forschung interessiert, ist, dass wir haben den Schlaf bei Kindern untersucht, über die letzten Jahrzehnte fast schon. Und was man da halt sieht, ist, dass unsere Kinder vor allem um die Pubertät extrem erhöhten Tiefschlaf haben. Also auch da gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen dem Tiefschlaf und den wirklich sehr umfassenden Reorganisationen, die während der Kindheit und der Jugend passieren. Und diese sehr über Jahrzehnte vorgehenden Abläufe, wo also der Tiefschlaf und die Reorganisation unseres Gehirns passieren, glauben wir, finden in sehr verkürzten und sehr lokaleren Zusammenhang auch nach einem Schlaganfall statt, wo wieder neue Funktionen gelernt werden müssen. Beim Kind ist natürlich, dass da alle Funktionen gelernt werden müssen, das Motorische, die Sprache und so weiter. Beim Schlaganfall sind das natürlich viel spezifischere Themen, die da zustande kommen. Aber die Abläufe, glauben wir, sind sehr vergleichbar. Und das ist eigentlich so die Motivation, dass wir das Gelernte aus der Entwicklung hier in einer klinischen Population anwenden können.
Unser Podcast beschäftigt sich ja auch immer mit der Frage von Big Data, also große Datenmengen in der Medizin. Und dieses Feld wollen wir als nächstes erforschen. Reto Huber, Sie beschäftigen sich mit der Verbesserung des Schlafs, um die Rehabilitation von Schlaganfallpatienten zu verbessern. Big Data spielt auch in Ihrem Projekt eine Rolle. Sie erhalten riesige Datenmengen. Wie kommen diese Datenmengen zustande?
Indem, dass wir eben eigentlich vom Labor, wo wir einzelne Nächte den Schlaf aufgezeichnet haben, jetzt in diese Phase gehen, wo wir, wie in diesem Projekt, das ich erwähnt habe, über mehrere Wochen den Schlaf messen und vertiefen, kommen natürlich eine Dimension, wo die Datenmenge explodiert. Also wenn wir da zum Beispiel 50 Patienten messen und bei jedem Patient 30 Nächte aufzeigen, dann haben wir schon mehr als 1000 Nächte. Diese Nächte müssen dann analysiert werden, zum Beispiel die Schlafstarren bestimmt werden. Das macht man heutzutage standardmäßig in 30 Sekunden. Das heißt, man hat schon nur mit diesem einen Datenset Labels, die über 1,5 Millionen solche Datenpunkte laufen. Und da sind natürlich die gängigen Methoden, wie wir die Daten aufbereiten, behandeln, analysieren, manuell, vieles davon nicht mehr zeitgemäß, das können wir nicht mehr so stemmen.
Bevor wir auf die Aufbereitung dieser riesigen Datenmengen zu sprechen kommen, noch eine Frage, die vielleicht nicht ganz klar wurde bis jetzt. Bis anhin haben Sie Patientinnen und Patienten im Schlaflabor bei sich im Spital untersucht. Neu können Sie in externe Kliniken oder eben sogar zu den Patientinnen und Patienten nach Hause gehen. Und dafür haben Sie ein neues Gerät entwickelt, zusammen mit Ihrem Team. Wie sieht dieses Gerät genau aus?
Genau, wir haben ein Gerät entwickelt in Zusammenarbeit mit Ingenieurs von der ETH, Neurologen, Biologen. Es war ein sehr kollaboratives, breit angelegtes Projekt, das uns erlaubt hat, eine Technologie zu entwickeln, mit der wir zu Hause eigentlich das EEG ableiten können. Sehr vereinfacht natürlich, sodass die Patienten, die Probanden das selbstständig anziehen, selbstständig starten und verwalten können, sodass wir also neu nicht im Labor nur einzelne Nächte aufzeichnen können, sondern zu Hause über Wochen, theoretisch vielleicht sogar mal über Monate messen können. Und ich glaube, das ist super relevant, weil all diese sehr gut untersuchten Prozesse, Funktionen, die mit dem Schlaf assoziiert sind, glaube ich, zeigen ihre Relevanz, vor allem wenn das längerfristig gedacht wird. Also nur eine einzelne Nacht wird keinen großen Unterschied machen. Das kennen wir auch selbst. Ob wir eine Nacht mal nicht so gut schlafen, okay, sind vielleicht am nächsten Tag etwas müde, aber dann schlafen wir meist die nächste Nacht wieder besser und das pendelt sich wieder aus. Also ich glaube, wichtig sind diese Vorgänge vor allem zu betrachten im längeren Kontext, über Wochen, vielleicht sogar Monate, allenfalls sogar Jahre. Und da braucht es die entsprechende Technologie, eben die mobil zu Hause eigenständig anwendbar ist.
Viele Vorteile, die Leute schlafen besser, sie können mehrere Nächte bis Wochen, Monate untersuchen, sie können mehr Patientinnen, mehr Patienten untersuchen und das logischerweise führt zu viel größeren Datenmengen. Kommt jetzt bei der Auswertung dieser Datenmengen auch künstliche Intelligenz zum Einsatz?
Ja, absolut. Wie das Beispiel, das ich erwähnt habe mit diesen vielen Datenpunkten, ist ein sehr gutes Beispiel. Traditionell haben wir den Schlaf wirklich visuell, manuell analysiert und jede von diesen 30 Sekunden gelabelt, gesagt, ist das Tiefschlaf, ist das leichter Schlaf, ist das REM-Schlaf und so weiter. Heute geht das nicht mehr mit diesen großen Datenmengen. Das heißt, es gibt mittlerweile schon verschiedene Ansätze, die über Machine Learning Algorithmen etabliert haben, wo man das in Bruchteil von Sekunden analysieren kann, wo wir Menschen vielleicht 2-3 Stunden dran sitzen würden. Und ohne das wäre, glaube ich, diese Art Forschung, wo man nach Hause geht und über so lange Zeit Messungen macht, gar nicht mehr möglich.
Die Erfassung solcher Daten mit tragbaren mobilen Geräten hat Vorteile, das sehen wir. Aber ich sehe auch einen Punkt, die Daten, die sind ja jetzt dezentral, die müssen irgendwie in ihre zentralen Rechner, dann kommen Dinge wie sichere Übertragung von Daten bis hin zu Datenschutz, kommen solche Themen auf. Wie garantieren Sie einem Patienten, einer Patientin zum Beispiel, dass seine Daten von irgendwoher aus dem Schlafzimmer in der Schweiz sicher in ihren Computer in Zürich gelangen?
Das ist eine super relevante Frage, absolut einverstanden. Ich glaube, wir haben da natürlich extrem profitiert vom The Loop-Umfeld zum Beispiel, wo viele solche Datenstrukturen und Daten-Governance-Sachen etabliert wurden. Wir greifen zum Beispiel auch auf das Leonhard-Med-Netzwerk zu, wo unsere Daten dann schlussendlich sicher abgelegt werden. Also das sind alles Tools, die wir eigentlich verwenden, die wir nicht selbst etabliert haben, sondern auf die wir so zurückgreifen können und dadurch natürlich eine große Datensicherheit haben, dass das auch nach gesetzlichen Vorlagen und so weiter richtig abgelegt ist.
Erleben Sie da kritische, misstrauische Patientinnen oder Patienten?
Ich glaube, ich meine, in der Aufklärung, wenn die Leute bei einer Studie mitmachen, sind solche Fragen natürlich auch mit drin, wo genau deklariert ist, was mit diesen Daten geschieht. Ich glaube, wenn man das sauber macht, in einem universitären Umfeld ist, haben wir bis jetzt eigentlich nie schlechte Erfahrungen gemacht. Ich glaube, das verstehen die Leute gut. Sie sehen auch, dass das einen Nutzen hat. Bei Patienten natürlich zum Teil auch sehr direkt einen Nutzen hat. Ich glaube, da haben wir bisher nicht schlechte Erfahrungen gemacht. Nein.
Und jetzt interessiert mich, welches die Erfolge sind, die Sie bei diesen Schlaganfallpatienten vorweisen können. Reto Huber, welche Erfolge können Sie denn jetzt bei diesen Schlaganfallpatienten schon in der Realität vorweisen, dank dieser Stimulierung des Gehirns im Schlaf?
Also hier muss man klar sagen, die Studie ist noch am Laufen. Das heißt, das ist eine klinische Studie. Wir haben und können noch keine Aussagen machen über den jetzigen Trial, der am Laufen ist. Das ist so aufgegleist, das ist nicht möglich. Wir haben aber schon Studien gemacht, auch in ähnlichen Populationen, wo wir zeigen können mit derselben Technologie, dass man zum Beispiel, wenn man Wörter lernt, Wortpaare, so ein ganz klassisches Lernparadigma, dass man mit dieser Methode eine ganz klare Verbesserung sieht. Da sind wir nicht mal nur die Einzigen, es gibt schon einige andere Studien, es gibt eine Meta-Analyse dazu, die auch zeigt, dass mit dieser Methode zumindest Wortpaare, Worte im verbalen Bereich eine klare, signifikante Verbesserung herbeigeführt werden können.
Also die Methode wirkt, jetzt gilt es einfach noch, diese Methode auf das Erlernen oder das Wiedererlernen des Gehens anzuwenden nach einem Schlaganfall. Warum konzentrieren Sie sich eigentlich jetzt auf das Gehen? Es wären ja auch Handbewegungen, Sprechen und andere Körperfunktionen müssen ja wiedererlernt werden. Warum das der Fokus auf das Gehen?
Wir haben uns da sehr früh natürlich auf ein Thema spezialisiert, das natürlich auch von den anderen beteiligten Forschungsgruppen kommt, die im Gang ihre Spezialisierung haben. Gang ist sicher ein Thema, das sehr, sehr beeinträchtigend ist bei den Patienten. Wir denken deshalb, dass es da auch einen großen Nutzen für den Patienten direkt hat. Das sind so Gründe, weshalb wir zu diesem Gang kämen. Aber natürlich könnte man sich vorstellen, das auch auf andere Themen anzuwenden mit der genau gleichen Ansätzen.
Wird die Hirnstimulation die Rehabilitation von Hirnschlagpatienten grundlegend verändern, revolutionieren vielleicht sogar?
Ich glaube, die Rehabilitation im eigentlichen Sinn, da tragen wir eigentlich nichts dazu bei. Ich meine, wir sind darauf angewiesen, dass während der Rehabilitation gelernt wird und neue Abläufe, Sprache, was auch immer gelernt wird. Wir können mit unserer Methode dazu beitragen, hoffen wir zumindest, dass das Gelernte verbessert, effizienter umgesetzt werden kann, so dass die Rehabilitation erfolgreicher wird. Aber ich glaube, trotzdem muss man hier klar unterscheiden. Der Patient muss trotzdem noch Rehabilitation machen, muss die Trainings machen. Die müssen ideal durchgeführt werden, personalisiert durchgeführt werden und nur dann kann der Schlaf und unsere Abläufe vielleicht einen Beitrag leisten.
Also es ist nicht irgendwie eine Art Doping, das man einwerfen kann und dann ist man plötzlich viel besser. Das Training ist die Essenz.
Absolut.
Und die Stimulation ist nur die Hilfe, um das Gelernte besser zu speichern.
Genau. Eben, ich denke, wenn man so viel investiert in die Rehabilitation, also vom Patienten her, von der Zeit, vom Aufwand her, glaube ich, ist vor allem in diesem Kontext natürlich interessant zu sehen, können wir das noch effizienter machen, sodass vielleicht der Aufwand sich auch besser lohnt. Das ist, glaube ich, der Ansatz, den wir verfolgen.
Mir kommt noch eine andere Anwendungsmöglichkeit in den Sinn, wenn ich an Bewegungsabläufe denke, zum Beispiel Athletinnen und Athleten, Stabhochspringerinnen oder Kunstturnerinnen, weiß der Kuckuck was, die müssen komplexe Bewegungen lernen. Könnten die künftig auch von so einer Methode profitieren?
Theoretisch könnten die von einer solchen Methode auch profitieren, ja, absolut, kann ich mir vorstellen.
Zurück zu Patientinnen und Patienten. Welche weiteren Anwendungsmöglichkeiten sehen Sie von dieser Methode, das Gehirn wie auf einer Schaukel mit einem Metronom anzuschieben, um in die richtige Schwingung zu bringen?
Da gibt es ein sehr breites Spektrum und wir haben auch verschiedene andere Forschungsprojekte, wo wir diese Ansätze verfolgen. Ich glaube, momentan ein sehr heißes Thema ist die Neurodegeneration, Alzheimer's, Parkinson als Krankheitsbilder, wo wir zumindest aus der präklinischen Forschung, aber auch aus der Grundlagenforschung sehr gute Hinweise haben, dass da wiederum der Tiefschlaf und das Fortschreiten der Erkrankung einen sehr engen Zusammenhang zeigen. Und auch da betreiben wir Forschung zusammen mit der Neurologie am Universitätsspital Zürich, um zu verfolgen, ob wir da vielleicht mit dieser Tiefschlafverbesserung zumindest ein Verlangsamen des Fortschreitens dieser neurodegenerativen Erkrankungen herbeiführen können.
Das ist ja definitiv ein riesiges Feld, wenn es um Alzheimer und Parkinson geht. Sie haben ja jetzt oder sind daran, eine riesige Studie in diesem Bereich zu initiieren. Worum geht es da genau?
Da geht es genau um diese Thematik. Eben können wir bei diesen Patienten im frühen Stadium mit einer Intervention, in diesem Fall über 18 Monate ist angedacht, also über eine sehr lange Zeit, wo man auch rein vom Ablauf her erwarten kann, dass man einen Unterschied sehen sollte, was über diese lange Zeitperiode ist, versuchen wir den Schlaf über diese lange Zeit zu vertiefen mit unserer Methode und schauen dann mit den besten Marker, die wir haben heutzutage, ob wir diese Verlangsamung auch wirklich herbeiführen können.
Reto Huber, ich habe sehr viel gelernt in diesem Gespräch. Man kann das Gehirn wie ein Kind auf einer Schaukel anschubsen, um in die richtige Schwingung zu bringen. Es vertieft dann das Verarbeiten des Gelernten. Das kann helfen bei Schlaganfallpatienten. Das kann vielleicht bei Sportlerinnen und Sportlern helfen. Ganz wichtig aber, es könnte wahrscheinlich auch helfen, neurodegenerative Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson zumindest zu verlangsamen. Ist das das Fazit, das ich richtig ziehe aus Ihrer Forschung?
Ja, absolut. Und dann gibt es natürlich eben, wir haben noch viele andere Möglichkeiten. Ich glaube, wichtig für uns ist, dass wir mit diesen Ansätzen natürlich auch immer sehr große Erkenntnisse haben, was die Grundlagen überhaupt bedeuten. Ich meine, wir haben das eingangs gesagt, wir verstehen die Funktionen, die der Schlaf hat, noch nicht bis ins Detail. Und ich glaube, solche Forschung kann dem Patienten dienen, aber gleichzeitig auch den Grundlagenerkenntnissen, die wir daraus ziehen können. Ich glaube, das ist das Wertvolle an dieser Forschung.
Ja, Beatrice Beck-Schimmer, Sie als unsere Gastgeberin und Direktorin der Universitären Medizin Zürich, was haben Sie gelernt aus dem Gespräch mit Reto Huber?
Ja, einmal mehr. Das war unglaublich spannend. Ich lerne immer wieder Neues dazu. Ich habe eigentlich drei Dinge gelernt. Das erste ist, dass der Schlaf ist etwas ganz Natürliches, etwas Alltägliches oder Allnächtliches, dass man mit Schlaf oder Interventionen im Schlaf, nicht invasive Interventionen, dass man da die jetzt konkret die Neurorehabilitation positiv beeinflussen kann. Das beeindruckt mich immer wieder, weil wir auf der anderen Seite extreme invasive Methoden haben oder auch in Bezug auf die Technologie sehr ausgeklügelte Methoden haben und dass man eben mit einer relativ einfachen Anordnung oder mit einer einfachen Intervention Patientinnen und Patienten hoffentlich positiv beeinflussen kann in ihrer Rehabilitationsphase. Das Zweite ist, das hat mir sehr gut gefallen, die Schaukel. ich kenne das gut von den Enkelkindern, eben das Personalisierte. Ich denke, ich habe so das Bild mitbekommen, dass jeder Mensch ein bisschen andere Schwingungen hat auf dieser Schaukel, die man dann eben beeinflussen kann. Und hier eben wieder, wie eingangs erwähnt, die Präzision, das Individuelle, wo man wirklich die Möglichkeit hat, auf das Individuum heruntergebrochen intervenieren kann.
Und so passt das Projekt natürlich hervorragend in die Mission der UMZ eben mit der Personalisierung.
Absolut, mit der Präzisionsmedizin. Und das Dritte, auch das passt hervorragend rein, das sind eben diese unglaublich großen Datenmengen, die man hier bekommt und auswerten kann und dann eben vielleicht auch für andere Settings einsetzen kann oder Tests machen kann. Und diese drei Punkte zeigen mir eigentlich eben in Bezug auf die Präzisionsmedizin, wir sind ein bisschen auf der anderen Seite. Oder wir haben Geld vom Kanton bekommen, von der Universität Zürich, für die universitäre Medizin Zürich, um gerade solche Projekte zu unterstützen. Das sind Projekte im Umfang von 5 Millionen über 5 Jahre, interdisziplinär zusammengesetzte Teams. Das ist auch sehr schön von Reto Huber betont worden. Und wir versuchen da eben die Präzisionsmedizin zu unterstützen und sehen jetzt eben, wenn wir da Berichterstattung bekommen oder eben solche Gespräche haben oder auch Rapporte bekommen oder an Symposien, wenn präsentiert wird, das geht, glaube ich, wirklich in die richtige Richtung. Und das freut mich, glaube ich, auch im Namen unserer Kolleginnen und Kollegen sehr, die innerhalb der universitären Medizin hier auch eine Verantwortung haben, eben zu schauen, dass wir da wirklich auch die Ideen, dass die umgesetzt werden. Also an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Reto Huber bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Insbesondere bedanke ich mich natürlich für das große Engagement für unsere Patientinnen und Patienten. Und wie das sehr schön zeigt, auch wenn du mit Kindern arbeitest, die Forschung ist eben sehr breit und mit den diversen Ideen, die die Leute haben, kann man eben durchaus dann auch mal einen Sprung machen ins Erwachsenenalter oder vice versa.
Ja, Beatrice Beckschimmer, ich bedanke mich auch, dass Sie mich immer mit so interessanten Themen zusammenbringen. Nächstes Mal geht es ja auch um ein sehr aktuelles und sehr brisantes Thema. Es geht darum, um die Datensicherheit, um das Recht der Patientinnen und Patienten an ihren Daten und die Art und Weise, wie Forschende mit diesen Daten umgehen. Wir werden hier zu Gast haben eine Professorin, die hat 2 riesige Themen studiert. Sie hat Medizin und Recht studiert und sie vereinigt die Kompetenzen eben zu diesen erwähnten Fragen. Und sie wird uns über all diese heiklen Fragen Auskunft geben. Ich freue mich jedenfalls auf Frau Fockinger, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und ich freue mich, wenn Sie wieder hereinhören bei uns. Mein Name, Beat Glocker, wir hören uns.